What's poppin', Leute? In dieser Folge gibt's News. Ich habe meinen Kaffee aufgemacht und darüber reden wir. Warum ich auch in der Folge fick und fertig bin und warum dieser Folgentitel auch so heißt, werdet ihr hören. Wir besprechen die Bayern, Alba in der EuroLeague und Bundesliga, Ehrenmann Dennis Schröder, dann ein Skandal mit der NADA und German Watch bei den NBA-Spielern. Also Leute, viel in Spaß. What's poppin', liebe In Your Faces? Heute wieder an einem Montag. Wir haben es wieder geschafft, Montagabends aufzunehmen. An meiner Seite, wie immer, Basti, the Beauty, Dorit. Du siehst diesmal wirklich besser aus wie ich.
Johnny Boy, ein bisschen müde bist du, wa?
Boah, ich bin fick und fertig.
Fick und fertig, der Name unserer heutigen Sendung. Leute, vor mir sitzt ein Hustler. Ja. Der junge Mann, erstmal muss ich vom ganzen Herzen gratulieren, hat heute sein neues Projekt eröffnet. Ist dein erstes Café, oder?
Ja, ja.
Das also Oja-Café in München, in welcher Straße?
Buttermelcher Straße 5. Ich habe auch meiner Story eine falsche Adresse gesagt, weil das ist die Adresse von meinem Club.
Buttermelcher Straße 5, ein butterweicher Laden. Ich war leider noch nicht da. Ich wurde auch einfach nicht eingeladen zur Eröffnung, muss man auch wieder sagen. Ich dachte wie beim Brudis und ich werde einfach zum Soft-Opening. Ich war heute ein Soft-Opening, oder John?
Es war ein Soft-Opening. Es war, zum Glück habe ich es nicht angekündigt, weil es war heute Morgen schon wieder reinster Terror, also typisch, also wirklich jeder Gastronom, der weiß, was da immer passiert, weißt du, nach außen hin ist alles so okay, so, ne, aber was im Innenleben passiert, das ist natürlich Wahnsinn und deswegen bin ich froh,
dass keiner wusste. Was ist passiert?
Also, ich war heute Morgen schon um 5.30 Uhr im Laden. Also 5.30 Uhr in der Früh.
Hast du überhaupt geschlafen?
Ja, jeder, der mich kennt, der weiß, wie heftig das ist. Mein Wecker war um 4.30 Uhr und es war halt, es war so ehrenlos. Ich bin zum Café gefahren und da war ich habe keine Menschen gesehen, kein Auto, nix. Also durch die Innenstadt. Noch nicht mal so irgendwelche Besoffene, die vom Feiern gekommen sind. Einfach.
Es war ja auch Sonntag.
Ach ja, stimmt, heute ist Montag. Auf jeden Fall. Ich sag's dir, also erstmal das Einschlafen war schwierig, ne? Weil ich ja immer, die Leute, die uns jetzt auch ein bisschen kennen oder mich ein bisschen kennen, die wissen, dass ich halt nachts immer meine Sportdinger mir anschaue und so und irgendwann mal einpenne und irgendwann mal vor 10 beginnt bei mir eigentlich kein Tag, ne? Es war schon eine krasse Umstellung, weil wenn du überlegst, vor 10 beginnt kein Tag, ich war schon 5,5 Stunden wach in dem Moment, ne? Auf jeden Fall. Ich gehe heute in den Café rein und ich hatte noch einen Kollegen dabei, der geholfen hat, der davor im Café war und der ist halt so Konditor und er wollte mir zeigen, wie man richtig aufbackt und so weiter und so fort. Deswegen 5.30 Uhr, weil wir um 7 Uhr öffnen. So, und dann bin ich halt aufs Klo gegangen und sehe schon so einen quasi Personalraum, wie der Spiegel quasi, ne, über dem Waschbecken auf dem Boden lag, weil, keine Ahnung, Einstein-Mitarbeiter hat das mit irgendwie doppelseitiger Klebeband, was weiß ich da, ausprobiert so richtig. Ich so, oh mein Gott. Auf jeden Fall lag es auf dem Boden und Besen geholt und sag dann noch zum Kollegen, ey, Scherben bringen Glück auf den Philippinen, so. Dann sagt er, nee, in Deutschland ist das 7 Jahre Pech. Und dann sag ich so, boah, hör auf, so einen Scheiß zu labern und schreiß nicht herbei, so, ne. Und dann sagt er so zu mir, ja, entspann dich mal, du bist nervös und so, was soll denn passieren? Soll etwa hier das Licht ausgehen oder was? 2 Minuten später, wirklich alle Sicherungen durch.
Stromausfall.
Stromausfall. Pass auf, bei mir, und das war so, da gucke ich so Sicherheitskasten bei mir im Laden, ist alles oben. Was war? Das war unten im Keller, ist so ein Hauptverteiler. Und da kommt man halt auch nicht rein. So, und versuch mal, um 5.40 Uhr jemanden zu erreichen.
Ach du Scheiße.
Keine Ahnung, das ging über die Hausverwaltung und so. Und ja, letztendlich hab ich dann immer mal gecheckt, wo das ist. Und hab dann, ja, ich hab selber mich drum gekümmert, dass Strom wieder funktioniert. Sagen wir mal so.
Selbst ist der Mann.
Ja. So nämlich. Also, man kann das so oder so interpretieren. Auf jeden Fall, das hat natürlich Ewigkeiten gedauert. Natürlich um 7 Uhr nicht offen aufgemacht. Ne? Und ja, das war dann halt auch gut so, dass ich nicht angekündigt habe. Deswegen Soft Opening. Und ja, und irgendwann habe ich halt so ein Post auf Instagram gemacht. Und ich dachte, jetzt kommen halt nicht so viele, so weil es ja nicht angekündigt worden ist. Pustekuchen. Einmarschiert ohne Ende. Weiß ich meine. Und mit dem neuen Personal war es dann auch irgendwie so ein bisschen schwierig, so, ne, alles. Und auf jeden Fall, wir haben jetzt 20.08 Uhr. Wir werden hier bestimmt noch eine gute Stunde für unsere Zuhörer liefern. Muss den Schmarrn hier noch schneiden und alles und hochladen und Texte und so weiter und so weiter. Also ich bin vor 12 nicht zu Hause und mein Wecker geht wieder um 4.30 Uhr. Und ich habe jetzt gerade erst das erste Mal was gegessen. Aber ich sage euch eins, Leute, ich kann nicht ohne die Gastronomie.
Aber sehr ehrlich.
Wir brauchen das.
Das hat Bock gemacht, oder?
Ja, brutal Bock gemacht, natürlich. War super. Resonanz war top. War ja auch das philippinische Getränk, was ich dort angepriesen habe, was ich eigentlich halt platzieren wollte, ist super angekommen. Verkaufsschlager habe ich heute über 100 Stück verkauft.
Ja, was ist das denn? Was hast du denn da angepriesen?
Was? Wie? Also, pass auf. Du kennst doch die ganzen Matcha-Kacke.
Dieser, ne? Influencer-Cappuccino.
Genau. Und dann dachte ich mir, Moment, wir auf den Philippinen haben auch sowas. So ein süßes Getränk, das nennt sich Ube. Das ist ja quasi so, ja, so Power Food ist das halt, ne? Ist auch vegan alles und so, ne?
Auch so eine Wurzel, oder?
Ja, so eine Wurzel, so verwandt mit der Süßkartoffel. Und das war halt damals halt so. Wir sind ja so Inselasiaten, das heißt, man hat uns sehr spät entdeckt. Und man hat das dann halt genutzt, wenn man halt was Süßes essen wollte. Weil es gab es anscheinend früher nicht so wirklich. Je nachdem, welche Region du halt bist. Und das ist halt sehr viel in Dessert. Man kann es trinken. Und das ist natürlich in Lila. Und wie du mein T-Shirt so siehst, das ist alles auch so unsere CI da so ein bisschen. Und das ist natürlich alles so Instagrammable. Ne? Und dann dachte ich mir, gut, wenn die Südamerikaner das mit Matcha machen können, wo ich finde, dass in mir schmeckt das tatsächlich nicht, dann platziere ich doch mal Philippinen wieder und put us on the map. So, und ja, das kannte kaum jemand, kam gut an. Natürlich, die ganzen Yoga-Tanten waren alle natürlich da. Einer hat es gepostet, waren auf einmal, hat die ganzen hier Matratzen dort gehabt, so, ne? Yoga-Matratzen mit Yoga-Pants, was weiß ich, und haben erzählt, wie scheiße ihr Leben ist und so weiter und so fort, aber wie hart deren Leben ist und was weiß ich. Und ich habe mir das einfach reingezogen, habe gesagt, ja, hier, nimm das, und dann haben die.
Nimm das, kostet 6 Euro der Cappuccino.
Nein, ich habe faire Preise.
Faire Preise? Oh, ja, das ist aber selten. Da hast du ein Alleinstellungsmerkmal in der Gastronomie.
So nämlich, weil nämlich, also die Preise sind, also ein Espresso 2 Euro. Also, ich weiß ja nicht, wo ihr in Deutschland jetzt zuhört, aber mittlerweile kriegst du hier Espresso, keine Ahnung, ab 2, mal hast du irgendwas mit 2,50, aber sonst so 3 Euro und aufwärts, so, ne? In München. Und ich sag, nee, ich mag das nicht bei ganz vielen Cafés, vor allem die Hipster-Cafés, wenn die Leute reinkommen, die können auch nicht mal Deutsch, ne? Sprechen irgendwie Englisch oder was, womit ich eigentlich auch kein Problem habe, aber die sind so abgefuckt, die Leute, die machen keinen Service. Da frage ich mich, warum seid ihr überhaupt Gastronomen? Weiß ich meine, so, weil wenn man mir die Scheiße einfach dahin rotzt für 5 Euro, dann können sich die Leute auch dann irgendwann mal Kaffee von zu Hause halt machen, weil Gastronomie ist Erlebnis, weißt du, so Wohlfühlen und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich ja auch immer um 7 Uhr jetzt da für die nächsten 2-3 Wochen, damit man, weißt du, damit man da so ein, ja, so ein Gefühl, ich nenne das immer, ja, man muss halt, ein Gastronom ist ein Therapeut quasi, so weißt du, so, du musst dir alles anhören können, musst mitreden können, du musst den Leuten das Gefühl geben, ja, ich bin jetzt, war jetzt 10 Minuten hier, 15 oder 20 und ja, konnte ein bisschen lachen, konnte mal ein bisschen hier, ja, so gedankenfrei und so, weil das ist ja quasi ein Stehkaffee und so wirklich so wie italienisch, du kommst ein, trinkst ein Espresso und haust wieder halt ab. So, ne? Ich nenne das auch den Gossip-Hub. So.
Ja, geil, Mann. Wo man sich in der Früh, genau, trifft, über die neuesten Themen spricht.
Oder mittags, und deswegen kostet bei mir ein Espresso einfach 2 Euro, weil dann kommen die halt, teilweise waren die Leute halt 2-3 Mal heute da. Kurz rein, kurz raus und dann halt wirklich so gut bedient. Und ja, ich bin halt einfach so, Mai, muss man für ein Cappuccino jetzt irgendwie 5 Euro kassieren? So, ich sag nein. Bei mir kostet der 3,50. So, ne, also wie gesagt, also in München, Leute, ich wohne in München, arbeite und lebe in München, da ist es billig. Ne, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, weil wahrscheinlich in meinem Heimatdorf, wo ich herkomme, ist es wahrscheinlich teuer. So, ne, aber ja, genau, und deswegen, ja, kam es
also,
alles gut.
Also, Leute, an. Wenn ihr das nächste Mal in München seid, auf Besuch, Urlaub, was auch immer, schaut in der Buttermilcher Straße bei Oja Kaffee. Faire Preise, fairer Kaffee und ihr seht noch den Brudi. Kann man den Merch eigentlich da auch kaufen, das lila T-Shirt?
Na sicher, hier, kannst kaufen.
Aber das ist dann teuer, Leute, das wird teuer.
Irgendwo muss er auch Geld verdienen.
Ja, irgendwo muss er Geld verdienen. Ja, geil, hört sich aber gut an. Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Eigene Röstung, ne?
Nochmal vielen Dank, dass ich nicht eingeladen war. Vielen Dank.
Pass mal auf, du kleiner, ich wollte schon beleidigen, aber ich habe ja gehört, wir haben auch Leute, die uns zuhören, die jünger sind, aber trotzdem, du kleiner Pisser. Am Donnerstag könnte es sein, dass ich den anderen Club eröffne.
Also
ich habe dir jetzt schon mal Bescheid gegeben. Und auch für die alle anderen. So Gott will, in dem Fall das KVR. Mittwoch haben wir Abnahme und dann wird Donnerstag direkt geliefert. Ohne großen Tamtam. Wer kommt, der kommt. Weißt du, keep it simple, keep it real.
An Halloween.
Vollgas. An Halloween. Und jetzt fragt mich nicht, ob du dich verkleidet sein willst. Ich meine, wenn ihr, die ersten 2 Stunden sind sogar frei, Free Drinks für Family and Friends, dann habe ich schon Halloween als meine Gäste. Weißt du, ich meine, so die werden doch eh alle so voll sein.
Dann bin ich wie immer Graf Dracula ab dem 4. Drink. Geil, aber hört sich gut an, John. Hört sich verdammt gut an. Jetzt wollen wir mal reinstarten, damit du dann auch irgendwann heute in die Falle kommst, verdientermaßen. Du bist ja schon lange auf den Beinen. Wir müssen anfangen chronologisch. Ja,
okay.
Chronologisch anfangen mit der Euroleague, die letzte Woche ja wieder höchst interessant war.
Ja.
Vor allem aus deutscher Sicht. Vor allem natürlich bei den Bayern. Du warst vor Ort.
Ja.
Die Bayern. Drittes Spiel im SAP-Garden. Dritter Sieg.
Und Olympiakos ist jetzt kein Verein, wo man jetzt dachte, ich glaube, hat Bayern schon mal gegen Olympiakos gewonnen? Ich glaube, ein Spiel haben die gewonnen, habe ich mal gehört. Aber, oder?
Ich kann mich nicht erinnern.
In der Bubble, glaube ich, irgendwann mal. Da, wo die halt überragend gespielt haben. Also wie war es aus deiner Sicht? Du hast ja im Fernsehen geschaut, wie die meisten wahrscheinlich. Wie war das für euch? Also so.
Ich sag mal so, man hat die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet, wann dreht Olympiakos auf? Wann brechen die Bayern so ein bisschen ein?
Ja.
Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass jetzt da nach 3 Spielen schon so eine Heimmacht am Start war. Ja, also du hast gemerkt, so das Publikum ist da, obwohl natürlich viele Olympiakos-Fans am Start waren. Aber trotzdem, dass die Fans absolut ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Bayern da wieder ein Spiel auf europäischem Spitzenniveau geliefert haben. Ja. Und ja, sag ich mal, eine der Top-4-Mannschaften, so muss man, denke ich, Olympiakos einschätzen, am Ende zu Hause besiegen können. Und ey, da muss man einfach nur den Hut vorziehen, mit was für einer Selbstverständlichkeit die Bayern da agieren. Natürlich vorneweg Carson Edwards wieder mit einer, also was der Junge gerade abreißt, ich glaube, er ist jetzt Topscorer der Euroleague.
Ich meine, der hat wieder über 30 gescored, genau 30, ne? Ja, also ich muss schon sagen, also seine Leistung.
Und er hat nicht gut getroffen, ne, muss man auch sagen.
Das also Folgendes. Du sagst, also ich habe auch so das Gefühl, ich will jetzt niemandem hier zu nahe treten, dass in der neuen Arena, im SAP-Garten, die Stimmung besser ist als im BMW-Park. Also da, wo die Bundesliga spielen. Ich weiß nicht, ob das was Besonderes ist. Ich glaube nur, wenn der Bayern-Fan an sich, und auch da sind natürlich bei so vielen Menschen, die da sind, sind jetzt nicht alles Basketball-Fans, sondern auch, die es sich mal anschauen wollen. Und ich kenne halt, ich habe auch viele Freunde von mir da hingeschickt, die noch nie mit Basketball geschaut haben. Die waren beim ersten Spiel gegen Real Madrid da und die waren halt natürlich dann direkt so voll angefixt, auch bei der Stimmung und so, dass sie im zweiten und dritten Spiel da waren. Aber ich sage jetzt mal so, weil mich auch ein Kollege gefragt hat, so, warum bist du so hype gegen Olympiakos? So, ihr habt doch da nur so, das ist ja nur so knapp gewonnen, sagt er. Dann sage ich so, ja, wenn ihr wissen würdet, und das gilt allgemein für die Leute, was eigentlich Bayern München im Basketball-Sinne ist, ne? Sondern, dass Bayern München nicht vergleichbar mit Fußball ist und die ganzen Vereine, Olympiakos, Fenerbahce und so weiter und so fort, auch jetzt nicht zu vergleichen sind wie beim Fußball, weil dann sind nämlich unten und Bayern ganz oben. Ich habe halt immer so gesagt, okay, Bayern ist halt in der Bundesliga Werder Bremen, so. Habe ich halt gesagt, so. Und Olympiakos und so ist ein Champions League-Team. Und dann ist es schon krass, wenn man zu Hause dann halt gegen die gewinnt, so. Und wenn die das noch kapieren würden, dann könnte da schon was entstehen, aber. Man muss auch eins sagen, man muss auch abwarten, wenn die, also die Griechen haben schon gut Stimmung gemacht, aber was ist, wenn die Serben und die Türken kommen? Da freue ich mich schon wirklich drauf. Also,
ja, also ich muss sagen, diese Mannschaft, die macht in der Euroleague, die macht brutal viel Spaß, ne? Was ich krass finde, um bei den Bayern zu bleiben, ist dann immer dieser heftige Kontrast mit in der die Vereine, die in der Euroleague spielen, immer zu kämpfen haben. Ja, du spielst diese Highlight-Spiele unter der Woche. Jetzt steht wieder eine Doppelspielwoche an. Aber du gewinnst da gegen Olympiakos, hast dann und musst dann zwei Tage später gegen Würzburg antreten, in einer anderen Halle, auch in deiner Heimhalle, die natürlich jetzt auch aufgewertet wurde durch den LED-Boden und so weiter. Und auf einmal die gleiche Mannschaft steht auf dem Parkett. Ja. Aber es ist ein ganz anderes Spiel.
Ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch mitnehmen, vielleicht von der Spannung her, dass man sagt, oh, Euroleague ist was Besonderes, dass man sagt, okay, Bundesliga gewinnt mal, also müssen wir eh nur Playoffs machen und so, und dann zerlegen wir alles, oder woran
liegt es? Es ist eine Rollenverteilung. Es ist eine andere Rollenverteilung, weil, wie du schon angesprochen hast, du bist natürlich gegen Olympiakos erstmal als der FC Bayern Basketball, bist du erstmal der Underdog. Ja. Olympiakos ist in der Favoritenrolle, du bist der Underdog. Dann kommt Würzburg am Sonntagnachmittag.
Ja.
Und du bist der haushohe Favorit und alle erwarten von dir, dass du gewinnst. Das heißt, der Druck ist viel höher bei dir und natürlich die Gegner sind angefixt. Die wollen sich beweisen.
Ja.
Die wollen beweisen, dass sie auch auf diesem Niveau spielen können. Und das kannst du dir einfach in der Liga nicht erlauben, da einfach 5-10% weniger zu geben, weil dann fällst du auf die Fresse. Ja, und so wäre es fast gekommen gegen Würzburg. Am Ende ein Sieg, aber schon auch ein bisschen ein glücklicher Sieg, ein sehr knappes Spiel. Am Ende aber trotzdem, die Punkte eingefahren. Was ich einfach nur sehe, ich bin sehr gespannt. Wir sind noch sehr früh in der Saison. Aber ob du weiterhin mit dieser kurzen Rotation zurechtkommst. Du merkst jetzt, dass ein Ivan Katschenkov ein bisschen mehr Minuten sieht und du brauchst diese Leute, vor allem in der Bundesliga, dass sie irgendwo irgendwann an diesem Punkt sind, um dir 20, 25 Minuten qualitativ hochwertige Minuten zu geben, dass du eben diesen anderen, die so viele Minuten gehen müssen, wie ein Carson Edwards, wie ein Booker, wie ein Joe Vogtmann, einfach diese Entlastung geben können, weil es ist eine brutal lange Saison.
Edwards hat ja in der zweiten Halbzeit vom Olympiakos-Game
hat er durchgespielt,
ne? Aber der Typ, der pumpt auch irgendwie nicht, ne?
Der ist topfit.
Der ist geisteskrank. Aber was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, also was sagst du zu Napier?
Napier, ich habe bei Shabazz Napier immer das Gefühl, dass er immer auf Sparflamme spielt.
Ja.
Und wenn es drauf ankommt, ist er Klatsch, ist er Big Time. Dann haut er dir die Dinge rein und vor allem die schwierigen Dinge. Das war auch wieder gegen Würzburg der Fall. Ja? Und das ist so ein Spieler, da denkt man sich immer, ey, ist der überhaupt heute anwesend? Und dann kann der den Schalter aber sowas von umlegen.
Das ist so ein typischer NBA-Spieler, die ersten drei Viertel nicht und dann geht's ab.
Also Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, aber was ich noch beobachte, weiß nicht, ob du das beobachtet hast, ne? Irgendwie durch Napier ist Edwards besser geworden, weil er ihn auch im Griff hat. Weißt du, auch wenn er gerade heiß läuft, er nimmt den Ball, er beruhigt das halt in Klatschphase, so weiß ich meine. Er redet auf ihn halt ein und so, weißt du, weil der Edwards so ein bisschen introvertiert und ich habe es mal genau beobachtet und wirklich, und er respektiert ihn auch, ne? Also normalerweise, wenn einer heiß läuft, dann hat er immer den Ball in der Hand, ne? Aber er entscheidet halt, okay, Edwards, nimm den oder so, weiß ich meine, so habe ich das Gefühl bei ihm.
Ja, und er dadurch, wenn die zusammen auf dem Parkett stehen, sind halt zwei gefährliche Offensivspieler auf den Guard-Positionen da und dann kannst du eben auch mal Edwards abseits vom Ball spielen, über die Screens jagen, dass er dann vielleicht erst am Ende der Shot Clock den Ball in der Hand hat und seine Aktionen hat. Ja, also das ist schon interessant. Ich muss sagen, jetzt muss man sagen, ist man absolut im Soll, wahrscheinlich über dem Soll, was man sich erwartet hat.
Zehnter sind die, ne?
Man ist jetzt Zehnter, es wäre jetzt halt... Es ist wichtig, dass du jetzt auch mal auswärts ein Spiel gewinnst. Das denke ich mal, so der nächste Step für diese Mannschaft. Und ja, dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber im Endeffekt... Also
gegen Bologna muss man eigentlich auswärts gewinnen. Oder sollte man?
Sollte man auswärts gewinnen. Wobei auch Bologna, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sie haben jetzt einen Big-Time-Win geholt. Gegen Partizan, bei Partizan. Wo es enorm schwierig ist zu gewinnen, mit einem sehr, sehr engen Spiel, wo es auch bis zu der letzten Sekunde offen war. Das wird sicherlich auch Bologna viel Selbstvertrauen geben. Es wird definitiv kein einfaches Spiel. Aber wenn du in die Play-Ins oder in die Play-Offs willst, dann ist das ein Auswärtssieg, den du mitnehmen musst.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bin mal gespannt, was da abgeht. Ich meine, wie gesagt, Bayern in der Euroleague übern soll, meiner Meinung nach, gute Stimmung. Also für Bayern-Verhältnis gute Stimmung, gutes Setup, super Gym. Also es macht Spaß, auch da zuzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir mal zum anderen deutschen Team in der Euroleague. Da schaut es jetzt doch, wo du halt dachtest, bei den ersten Spielen, dass es nicht so ausschaute, dass die wirklich halt, ja, dass der Gegner davon wegzieht, ist jetzt nun natürlich passiert. Gegen Baskonia sind jetzt letzter in der Tabelle, wegen der Differenz. Ja, das, ja.
Wir wussten, dass für Berlin eine wirklich taffe, ganz, ganz taffe Euroleague-Saison wird. Du hast jetzt zwei Heimspiele. Ja, du spielst gegen Paris, vielleicht Paris das Überraschungsteam der Euroleague im Moment. Ja, die ja auch von vornherein so eingeschätzt wurden, dass sie eher unten anzutreffen sind. Im Moment zwei Siege, drei Niederlagen. Das ist so ein Spiel, Ich glaube, das kann Berlin gewinnen.
Zu Hause.
Das kann Berlin gewinnen zu Hause. Wie gesagt, sie müssen gewarnt sein. Danach kommt Efes. Das wird sicherlich eine deutlich schwierige Aufgabe. Aber am Ende, glaube ich, ist es auch für Berlin und die ganze Stimmung in Berlin, wäre es wichtig, wenn du Euroleague-Spiele gerade zu Hause gewinnst. Ja. Ja, damit auch, auch wenn du Letzter bist, dass trotzdem auch unter der Woche die Fans in die Halle kommen, ja, und die Berliner supporten. Sonst wird das wirklich irgendwann, je länger du in so einer Euroleague-Saison bist und da ganz unten stehst und mit nur ein, zwei Siegen rumkrebst, das wird eine zähe Nummer sonst. Ja? Dann wird es auch, glaube ich, so würde es mir gehen, auch als Spieler immer schwieriger, sich unter der Woche gegen diese großen Mannschaften zu motivieren, wenn du vornherein weißt, dass du da vielleicht chancenlos bist. Deswegen, ich glaube, dieses Spiel gegen Paris ist fast schon, ja, auch so früh in der Saison ist ein bisschen richtungsweisend, weil eben das eine Mannschaft ist, die, wo du eigentlich gesagt hast, okay, die wird auch da unten stehen. Ja, und man darf auch gespannt sein, jetzt vielleicht mal ein bisschen übergreifend, was ja groß in den Medien jetzt war, in Berlin schon wieder ein kleiner Skandal. Khalifa Kumaji wurde gesperrt in der BBL. Weiß nicht, hast du es überhaupt mitbekommen? Ich habe das nämlich damals, also da gab es eine, ich erkläre das mal, da gab es eine Situation beim Pokalspiel in Crailsheim,
ja,
die absolut absurd war. Und direkt nach dem Spiel oder in den Tagen nach dem Spiel hat man das noch gar nicht so wirklich mitbekommen. In der zweiten Halbzeit gab es eine Auszeit, gab es einen Huddle auf Berliner Seite.
Ja.
Und auf einmal ist ein Dopingkontrolleur auf die Berliner Bank geraten und in dieses Huddle reingejumpt.
Ja, warum?
Also es ist normal, dass ein Dopingkontrolleur, wenn der vor Ort ist und wenn es eine Kontrolle nach dem Spiel geben soll, dass er die Verantwortlichen des Vereins aufklärt, wer nach dem Spiel zur Dopingkontrolle muss.
Ja.
Ja, aber dann normalerweise sagst du es dem Teamarzt oder dem Teamphysio, sodass es keiner mitbekommt, ja, und jumpst nicht da in irgendeinen Huddle rein. Also absurde Situation. Und genau das hat eben dieser Dopingkontrolleur gemacht. Da gab es große Aufregung auf der Bank und Khalifa Kumaji hat sich wieder einen Fauxpas geleistet und sich wieder aus meiner Sicht total daneben benommen, weil auch wenn es eine verrückte Situation ist, aber du kannst nicht einem Dopingkontrolleur, und das ist ganz deutlich zu sehen auf dem Video, im Endeffekt auf den Hinterkopf schlagen, beziehungsweise eine kleine Scheppe auf dem Hinterkopf geben. Also egal wie absurd die Situation ist, es darf dir einfach nicht passieren. Und es ist ja bei Khalifa Kumaji auch leider nicht das erste Mal, dass er so eine Entgleisung hat. Deswegen, wahrscheinlich wird er da zu Recht dafür gesperrt. Ist ein Verhalten, das nicht geht. Gleichzeitig geht auch das Verhalten der NADA nicht. Auch das muss aufgearbeitet werden. Ich finde es schon aber auch ein bisschen skurril, um sich dann hinzustellen als Alba Berlin und zu sagen, man verurteilt jetzt nur das, was die NADA gemacht hat. Ey, ganz ehrlich, du musst auch ein bisschen, Kumaji muss sich auch einfach mal im Griff haben. Also, sorry.
Aber ich habe eine Frage, ich sehe es gerade, ne? Das war ja nicht nach dem Spiel, das war einfach bei einer Viertelpause. Bei einer Auszeit oder was es da war.
Genau.
Aber was sucht der bei der Auszeit? Also ich verstehe es immer noch nicht. Was sucht der Typ von der NADA? Der wird ja von mehreren erstmal weggeschubst, weißt du, ich meine? Aber was sucht
Natürlich der? Hat er da gar nichts zu suchen. Das ist auch komplett Banane.
Vor allem, der ist ja wirklich in dem Huddle da drin. Ich meine, was sucht der da? Also ich meine, ich weiß nicht, das war, ich kann mir auch so vorstellen, guck mal, das war ja das Spiel, wo die hinten lagen. Und da holt man Auszeit, damit die Leute sich konzentrieren, was jetzt da abgeht. Aber was macht dann der von der NADA da?
Also, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ist komplett Banane. Ja. Funktioniert nicht. Das geht auch so nicht. Und da muss auch die NADA, also keine Ahnung, was da dem gesagt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Dopingkontrolleur war, der schon häufig sowas gemacht hat. Weil wenn du so häufig keine Ahnung, Kontrollen durchführst, dann weißt du, was das Szenario ist und dass du eben mit dem Physiotherapeuten oder mit dem Mannschaftsverantwortlichen sprichst und sagst, hey, pass mal auf, den und den teste ich nach dem Spiel. Aber du kannst nicht in dieses Huddle reinjumpen.
Aber doch nicht während, also ich weiß es noch nicht, also ich kenne das noch von meiner Zeit, okay, das ist auch schon anno 1600 irgendwas, die sind halt nach dem Spiel gekommen zu dem Dings, nach dem Spiel, nicht während irgendeinem Timeout.
Na, die kommen schon während dem Spiel und sagen halt, glaube ich, während dem Spiel den Mannschaftsverantwortlichen. Weil dann geht es ja auch darum, dass nach dem Spiel der getestet werden soll, ja, darf auch nicht einfach irgendwo anders hingehen, sondern der muss dann immer, ja, in den Augen von diesem Nadal-Kontrolleur bleiben. Also es ist schon normal, glaube ich, dass man während dem Spiel, okay, der Mannschaft das mitteilt, also dem Mannschaftsverantwortlichen mitteilt, aber halt nicht in einem Huddle und auch nicht, ja, direkt, ja, den Spielern. Die müssen sich da konzentrieren, wie du schon gesagt hast. Und es war eine Drucksituation. Aber ja, also vollkommen absurde Situation. Ey, Wahnsinn, sowas noch nie erlebt.
Ja.
Und ja, bin gespannt. Also ich denke mal, die Sperre von 3 Spielen gegenüber Khalifa Kumaci wird bestehen bleiben, weil er sich auch einfach nicht so verhalten kann. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
Sind wir uns einig. Aber trotzdem, die NADA verhält sich eigentlich wie ein Punkt, Punkt, Punkt. In allem, so was ich da mitbekomme.
Ja, in allen Bereichen natürlich.
Auch mit Karim die ganze Geschichte. Dann halt auch, wenn ich mal mit den Jungs trainiert habe, also die, ich schwör's dir, normalerweise haben die es alle verdient. Sorry. Also wirklich, also die tun so, als wären die Gott. Ist halt einfach so. Weiß ich meine so. Und dann, ich habe mal ein paar von denen gesehen und ich dachte mir wirklich, oh mein Gott, ey Leute, ey. Also natürlich nicht gut, dass man halt einen schlägt, aber halt, das ist halt, ich denke mir auch, manchmal erlauben die sich einfach viel zu viel.
Ja, ey, hundertprozentig, also funktioniert nicht. Und das, ich hoffe auch, dass da die NADA zur Rechenschaft gezogen wird, weil, ja, weil das auch ein Verhalten ist, was gar nicht funktioniert. Sonst kann ich noch mal kurz, wenn wir schon bei der BBL sind, durchgehen. Die Ergebnisse vom Wochenende gab es eigentlich gar nicht. Ja, was gab es für Überraschungen? Also Ulm festigt auf jeden Fall ihre starke Form in der BBL, gewinnen gegen Vechta. Da ist nochmal herauszuheben, dass wieder der 18-jährige Ben Saraf wieder Topscorer ist. Ich meine, Junge, der ist 18. Das ist absurd, ja. Also das, was der schon wieder abreißt.
Was glaubst du, welches Team wird ihn draften?
Boah, das ist schwer zu sagen. Nee, aber
er geht schon zum Draft, ne? Safe.
Ja, also wenn ein Spieler wie der jetzt in Europa, in Eurocup und BBL so abreißt, ja, wenn der nicht gedraftet wird oder da noch ein Jahr wartet, dann weiß ich auch nicht. Also ich denke, sein einziges Ziel ist jetzt, die Saison geil mit Ulm zu gestalten und dann direkt in die NBA zu gehen. Was anderes kann ich mir da eigentlich fast nicht vorstellen. Ja, dann hast du 2 Big-Time-Auswärtssiege von Heidelberg und MBC, auch deutlich mit über 20 Punkten jeweils. Auch Berlin knappes Spiel gehabt gegen Braunschweig. Wie gesagt, die Bayern haben wir schon angesprochen. Knapper Sieg gegen Würzburg. Und deswegen schaut die Tabelle jetzt ja, sehr, sehr interessant aus, dass du eben Ulm ganz vorne wegmarschieren hast. Ja, Bonn, Bayern und Alba, aber immer noch, ja, auf dem 14. Platz, was natürlich auch nach 5 Spielen noch nicht wirklich aussagekräftig ist. Aber ey, ich sage auch hier, da muss ein bisschen was kommen. Und jetzt steht dann als nächstes bald das Spitzenspiel. Also jetzt spielt dann Alba in Bamberg und danach kommt der Spitzenreiter, kommt Ulm. Das wären schon nochmal auch zwei Spiele aus Berliner Sicht, die du unbedingt gewinnen musst, ja, um irgendwann halt nicht zu weit hinten drin zu stecken, auch wenn natürlich Berlin die Qualität hat, auch wenn die verletzten Spieler zurückkommen, dass sie natürlich die Playoffs erreichen und auch vorne mitspielen werden. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich sag mal so, aus der Sicht der Liga scheint es jetzt wieder so zu sein, dass du da oben zumindest jetzt ein paar neue mal antreffen dürftest, ja, wie, wie zum Beispiel ein Heidelberg, die ja letztes Jahr nur ganz, ganz knapp den Abstieg entgangen sind, dass die im Moment ja so den Anschein machen, dass sie ein ernstzunehmender Playoff-Kandidat sind.
Ich weiß, was ich, also finde ich auch, also aber ich werte solche Tabellen erst so nach 10 Spielen und sowas, ne? Weil man, weiß man, am Anfang ist es immer so ein bisschen sloppy und sowas halt alles, aber was ich halt auch glauben kann, dass halt die Braunschweig Löwen zu Hause am Sonntag auch Bayern schlagen könnten. Jetzt dieselbe Situation, weil die haben jetzt, die sind morgen, sind die in Bologna, dann sind die in Lyon-Villeban, ne, am Freitag, und keine 24 Stunden später oder keine 48 Stunden später spielen die in Braunschweig.
Gegen eine Mannschaft, gegen eine junge Mannschaft, die sehr, sehr aggressiv spielt an beiden Enden des Feldes. Da will sich jeder beweisen.
Ne?
Ja, ja, ja.
Ich würde sogar vermuten oder munkeln, dass der Dennis zu den Jungs gesagt hat, ey, wenn ihr gewinnt, extra Prämie.
Das weiß ich jetzt nicht, aber das hat.
Aber, ja, erzähl.
Das ist halt genau so der Punkt. Ne? Und das sind diese Spiele, wo ich meine, brauchst du die Spieler wie Elias Harris, wie Ivan Katschenkov, wie auch ein Kevin Jeboe. Gut, Nils Giffey ist jetzt leider verletzt, ist ja noch raus. Aber das sind die Spieler, die, wenn du so eine Woche hast, wo du 3 Spiele innerhalb von einer Woche hast, die dir am Ende beim letzten Spiel die Energie geben müssen und ja, die performen müssen.
Ja.
Und wenn die nicht im Rhythmus sind und gegen eine Mannschaft wie Braunschweig dann ran müssen,
ja,
dann könnte es wirklich schwierig werden. Auch brauchen wir nicht drüber reden, ne? Auch wenn Bayern natürlich der haushohe Favorit ist. 100%. Aber da wird die Hütte brennen. In Braunschweig wird die Hütte brennen.
Stimmung ist ja eh immer gut.
Und das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Nummer.
Bruder, und extra Cash. Hast du auch die Diskussion mitbekommen, weil Dennis Schröder ja gesagt hat, was eigentlich logisch klingt, er wird nie für Bayern spielen, wenn für Braunschweig.
Ja. So.
Und dann kam ja schon wieder so, und die haben natürlich wieder nicht alles gelesen, so, ne? Da kam schon wieder voll viel Hate. Dann denke ich mir auch so, Leute, vielleicht wahrscheinlich sind es Bayern-Fans, die dann halt so da reden, dann denke ich mir auch so, Leute, er spielt in der NBA. Weißt du, ich meine, was soll er überhaupt in der Bundesligamannschaft, bei einer Bundesligamannschaft spielen? So, und wenn, dann spielst du doch für den Verein, wo du, der ist nicht nur da geboren und aufgewachsen, hat nicht dort die Karriere begonnen, sondern ihm gehört der Verein. So, warum soll er dann für Bayern spielen? Also ich verstehe das auch nicht, dass sich überhaupt irgendwelche Leute aufregen.
Ja, also das ist, ne, also wir reden davon, dass er, wenn überhaupt, die letzten 1-2 Jahre seiner Karriere in Deutschland spielen würde und dann nur für seine Heimatstadt. Und das macht auch total Sinn. Natürlich, 100%ig. Also da geht es ja nicht mehr um, kann er noch irgendwo Geld verdienen? Das hat er bis dahin genügend. Und er will dann einfach seiner Stadt was zurückgeben, will seinen Verein nochmal pushen. Ist doch absolut klar, dass er da nicht nochmal woanders hingehen will. Also ist absolut
so
verständlich.
Ist so wie bei dir. Du hast auch Angebot von anderen Zweitligavereinen auch und von Erstligavereinen gehabt. Aber du wolltest einfach nur nach Nürnberg zurückgehen und zurückgeben. Nur leider hast du nichts zurückgegeben.
Ey, zumindest war der Klassenerhalt drin, ja? Im Moment schaut's da bei uns in Nürnberg nicht so gut aus.
Ja, stimmt. Ja, stimmt, ja.
Still und heimlich mache ich mich im Kämmerchen schon mal fit für das Comeback, ja? Damit wir die Jungs da unten rausziehen.
Leute, ihr habt's exklusiv. Basti Dorit wird bald für Nürnberg Falcons spielen.
Ey, ich sag mal so, dieses Jahr, ich habe noch kein Spiel verloren, ne? In der Regionalliga mit Ansbach sind wir 5-0, ja? Ey, da muss ich noch, ey, oh, das habe ich hier ganz vergessen.
Ja.
Ich hatte ja auch ein verrücktes Wochenende schon wieder. Wieso? Eigentlich nur durchgehasselt die ganzen 2 Tage.
Ja.
Und ich habe dieses Wochenende was ganz Absurdes erlebt. Beim Aufwärmen vom Regionalligaspiel hat sich beim Gegner, beim Aufwärmen, jemand einen, ja, mehr oder weniger offenen Schienbeinbruch zugezogen, irgendwie sowas. Ja, pass auf. Und dann haben am Sonntag meine Jungs von der JBBL gespielt, also U16-Bundesliga. Und da gab es beim Aufwärmen einfach einen offenen Unterarmbruch.
Und deswegen wärme ich mich nicht auf.
Ja, zu Recht, Mann.
Aber nee, stopp, stopp. Erstmal gute Besserung an die Leute, aber wie kriegt man, also beim Aufwärmen, wie beim, beim
Shootout? Also bei der JBBL, war es wohl so, dass da einer versucht hat zu danken und ist dann irgendwie vom Ring abgerutscht und blöd auf seine Hand gelandet. Deswegen, John, auch deswegen habe ich nie versucht zu danken.
Ich auch nicht. Es hat nichts mit meiner Größe und meinem Übergewicht zu tun, sondern einfach,
es war nur, weil es zu gefährlich ist.
Ja. Und weil, wenn ich hochspringe, ist der Weg zum Landung viel zu groß. Das heißt, da können so viele Füße darunter kommen. Ich habe keinen Bock, auf einen Fuß drauf zu knallen, mich umzuknicken. Deswegen habe ich es mit dem Dank einfach sein gelassen. Also,
absolut. Also,
ist ja nicht so, dass ich nicht könnte, aber halt TJ Shorten macht es auch nicht.
Eben. Also Leute, ihr habt es gehört, John vergleicht sich mit TJ Shorts.
Aber und wie ist das mit einem offenen Schienbeinbruch passiert? Da warst du ja dabei.
Ja, ob das jetzt ein offener war, weiß ich nicht so genau. Ich habe da auch nicht so wirklich hingeguckt. Die haben wohl einen ganz verrückten Warm-up-Drill gemacht, wo die so 1 gegen 1 Vollsprint gegeneinander und dann ist einer blöd aufgekommen. Ja, unschön, einfach unschön.
Wenn du mir das schon sagst, ne, kennst du diese Phantomschmerzen, die ich auf einmal in all meinen Gelenken halt so habe? Ich so, oh, das zittert ja, so.
Wie gesagt, ey, gute Besserung an die beiden. Das ist einfach unschön, das ist die unschönen Seiten des Sports.
Das habe ich überhaupt nicht erzählt. Ich bin gestern auch noch umgeknickt vor meinem Laden. Ich bin gerade, deswegen bin ich auch ein bisschen high. Ich bin auf 4 Schmerztabletten gerade.
Du bist umgeknickt vor deinem Laden?
Ja, weil es war so dunkel und ich habe diesen Bürgersteig da nicht gesehen. Das war wie so ein Blumenbeet. Und mein Fuß ist auch dick. Ich habe auch so eine Schiene und sowas halt alles. Aber ich konnte heute nicht da sein. Und du weißt doch, ich nehme ja keine Medikamente und sowas halt alles. Ne? Also so wirklich, wenn ich Husten habe, dann huste ich es aus oder warte. Okay, ist das auch kein Tipp, soll nicht jeder so machen, aber so bin ich halt. Und ich habe jetzt nichts gegen Medikamente oder so, sondern halt, ich nehme die erst dann, wenn ich sie brauche. So, dann hat mir ein Kollege, also den Lorenz, hat mir dann eine Ibo mitgebracht. Digga, ich war so weg. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe wirklich, mein Fußgelenk hat gepocht, hat geschmerzt und ich habe, glaube ich, die Schmerztablette genommen. Ich dachte, ich könnte jetzt danken. Ich meine so. Aber jetzt merke ich gerade so, wo die Tablette ein bisschen nachlässt. Es pocht und pumpt so krass gerade, ey.
Also, der John schafft sogar, sich beim Nicht-Sportmachen zu verletzen.
Weißt du noch, diese Geschichte, wo ich mir ein Innen-Außenband gerissen habe, wo ich beim Fußballspiel war?
Im Stadion warst, ne? Ja. Oh, der John hat auch einfach ein Talent dafür, sind wir ehrlich. Kommen wir jetzt mal zu den Jungs, die definitiv das wahrscheinlich meiste Talent haben, wenn es um den deutschen Basketball geht. Wir müssen über den großen Teich gucken. Wir müssen in die NBA schauen. Die ersten 3 Spiele wurden gespielt. Lass uns unsere deutschen Jungs anschauen. Fangen wir aber an. Bleiben wir bei dem Thema Verletzungen. Leider Gottes konnte unser Junge Isaiah Hartenstein noch nicht in die Saison eingreifen. Mittelhandbruch fällt noch aus, ja, für OKC. Schade. Ich hätte ihn gern von Anfang an gesehen, weil da ist es ja schon, ich finde, das ist schon, gerade als Spieler, wenn du neu zu einer Organisation kommst, schon enorm wichtig, dass wenn du von Anfang an irgendwie so deine Rolle hast, von Anfang an in der Rotation bist, weil je erfolgreicher die Mannschaft zu Beginn ist und du nicht am Start bist, umso schwieriger, glaube ich, wird es da reinzukommen.
Ja, hundertprozentig. Und vor allem OKC ist auch so ein Team, wo ich so sage, schon Meisterschaftsfavorit. Ne? Ich meine, die haben ohne
Meisterschaftsfavorit?
Der ist für mich Top 3.
Okay, krass.
Also weil die so ein junges Team, dann haben die, die haben Josh Giddey weggehauen. Und dazu kam halt Caruso, du hast Defense, du hast Motivation, eigentlich Isaiah Hartenstein halt noch mit dazu. Und ja, und die Truppe macht auch Spaß zuzugucken. Und die sind jetzt auch 3-0, ne? Finde ich, das 3-0 ist realistischer als das 3-0 von Lakers. Weiß ich meine, so. Und ja, also das ist dann jetzt schwer, ne? Ich meine, die haben es dreimal hintereinander gewonnen. Was will dann der? Also, er hat gerade kein Argument und das dauert ja noch. Der hat ja eine Hand gebrochen. Hast du Kontakt zur Familie gehabt oder sowas oder zu ihm selbst?
Nee, ich habe es auch nur gelesen.
Ach so, weil du ja eigentlich halt da ein bisschen vernetzt bist. Ja, auf jeden Fall, ja, schade, aber ich glaube, er wird dann noch wichtig, weil das ist so eine Mannschaft, so eine junge Mannschaft, die Stadt mit seinen Emotionen, der hat halt Madison Square Garden mobilisiert und der wird dann auch OKC mobilisieren. Also bin ich mir ziemlich sicher.
Auf jeden Fall. Ja, also du hast recht, wenn man sich die Truppe anschaut, das ist eine sehr, sehr talentierte Gruppe. Ja, bitte, Top 3 muss man abwarten. Ja, ich meine,
Teamchemie. Ich meine, die haben so eine Chemie wie Deutschland, Nationalmannschaft. Ich meine, es gibt viel bessere Mannschaften vom Talent her, aber die sind als Team halt gut, weil die auch so gedraftet worden sind. Ne? Also die meisten, also sind gedraftet worden, außer Shea. Also der kam dann aber ganz früh halt noch rüber. Aber das ist schon, macht Bock, die zuzuschauen. 100%.
Macht definitiv Bock, den zuzuschauen, wenn wir im Osten bleiben. Dallas.
Kleber, Maxi.
1-1 gestartet. Maxi hat Minuten gespielt, jetzt nicht überragend. Wir wissen selber, die Qualitäten von Maxi, die werden sich auf jeden Fall dennoch zeigen, vor allem in der Verteidigung. Ja. Je länger die Saison geht, umso wichtiger wird. Ich hoffe für ihn, dass er einfach verletzungsfrei, gesund bleibt, so durch die Saison kommt. Und dann wird er ein ganz wichtiger Faktor für Dallas spielen, die ja mit Klay Thompson jetzt schon enorme Verstärkung nochmal bekommen haben.
Ja.
Und da darf man auch gespannt sein, ja. Also, wo die sich am Ende im Osten einpendeln, haben ja auch viele gesagt, dass sie durch die Verpflichtung von Klay Thompson den Mitfavoriten, zumindest was den Westen angeht, gehören.
Definitiv. Und
du hast natürlich auch in den ersten Spielen gesehen, Doncic schon wieder auf unfassbar hohem Niveau, Kyrie Bald, das ist gerade natürlich im Backcourt. Und wenn du dann so einen Shooter hast, der, wenn du zwei Spieler hast, die so kreativ sind, die so gute Passer sind, und du dann draußen einen hast, der über seine Karriere hinweg, kennt seine Prozentzahlen gar nicht, aber sicherlich Mitte 40er Prozentzahlen von der Dreierlinie schießt, dann bist du da enorm gefährlich. Bin gespannt, was halt von den Großen kommt. Ja? Ja. An Tagen, wo von außen nichts geht, wie viel Präsenz du unter den Körben hast, wie gut sie rebounden, das werden, denke ich, so Knackpunkte sein für Dallas, wo sich entscheiden, ob sie oben mitspielen können.
Also in zwölf Jahren hat er eine Dreierquote von 41%.
Ja, das ist schon echt, echt gut, vor allem wenn du dir anschaust, was für ein Volumen von 3-Punkte-Würfen er nimmt.
Ja, das ist geisteskrank.
Wenn wir in den Osten gucken, dann müssen wir, und wir haben natürlich über ihn schon gesprochen, müssen wir über Dennis Schröder sprechen. Müssen wir über die Brooklyn Nets sprechen. Dennis in einer unfassbaren Verfassung in den ersten drei Spielen, macht über 20 Punkte, spielt 6,3 Assists und er wirft im Moment 55% von der 3-Punkte-Linie.
Und vor allem, was auch cool ist, die letzten zwei Spiele hat er nur 2 Turnovers.
Ja.
So, ne, also der ist halt sehr reif, sehr cool und auch sehr mannschaftdienlich. Auch krass. Ey, hast du das eine Video gesehen, wo er, wo Ben Simmons halt vorgegangen ist? Ich meine, weißt du, du hast so dieses bei der NBA so, wo du halt von der Halle zum
ja, in den Katakomben. In den Katakomben meinst
du. Sind ja auch so Fans und so. Ne, also das kann man sich halt wie VIP-Tickets kann man kaufen und irgendwie hat einer, ist Ben Simmons vorbei und hat einer ihn beleidigt hinterhergerufen. Was er noch genau gesagt hat, weiß ich
nicht. Ja, man muss dazu sagen, Ben Simmons ist ja einer der kontroversesten Spieler in der NBA, weil er ja mittlerweile fast schon eine Art Lachnummer geworden ist, weil er ja ein unfassbares Talent ist. Ja. Und wo alle immer gesagt haben, okay, was verschwendet der sein Talent? Was passiert mit diesem Jungen? Und dementsprechend gibt es halt sehr, sehr viele Hater. Ne?
Ja, auf jeden Fall fand ich geil. Hat er wieder so einen dummen Spruch bekommen, so, ne? Also irgendwie was Asoziales. Und er hat dann nur gesagt so, warum sagst du mir es nicht ins Gesicht? So, ruft er hinterher, so, ne? Und dann denkst du, das Ding ist vorbei. Auf einmal kommt Dennis Ehrenmann Schröder. Er ist einfach zurück. Dann hat er erstmal zwei Leute angegriffen, wo er dachte, er hätte die dumm angemacht. Und meinte nur, who talks shit to Ben? Und alle so rüber gezeigt, so, do you talk shit to Ben? What do you say? So, weißt du, so halt. Und da hat er wirklich nichts gesagt. So klein mit Hut. Natürlich sind dann halt ein paar Offizielle gekommen. Und natürlich stellt sich der Täter stellt sich wieder als Opfer dar, ne, so wie es immer ist bei diesen ganzen Internet-Rambos, so, weiß ich meine. Ich weiß überhaupt nicht, wie langweilig das Leben von solchen Leuten sind, die im Internet nur haten. Weil sind die vor der Fresse, sagen die gar nichts. Das habe ich auch hier in München öfters so. Ja, die dann so, ja, scheiß Gastronom, bla bla bla. Und immer so am Talken, wenn du die halt drauf ansprichst, ne, oder wenn du vor denen stehst, einfach so klein mit tut, weißt du, und dann bringst du dir mal ein bisschen Respekt bei und dann ist es auf einmal wieder so, ich bin der Täter und die das Opfer und das ich find's einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du als Sportler dazu sagst, aber das ist für mich einfach ein Abschaum, wirklich ein Schmutz sind solche Leute, weißt du, so, wenn ihr was meint, dann meint es und dann steht da und verpisst euch nicht. Weiß ich meine so. Und wer gibt euch überhaupt das Recht, so über Leute zu urteilen, wo auch Menschen sind, auch noch junge Menschen sind, weil du Vollwichser mit 50 Jahren so mit 50 Kilo Übergewicht irgendeinen Scheiß halt schreibst. Weiß ich meine so.
Ja, aber John, jetzt musst du es erstmal relativieren. Also meine Meinung dazu ist, ja, natürlich, wenn du einen so hatest, dann solltest du sie auch ins Gesicht sagen, aber sind wir ehrlich und bist du bitte auch ehrlich mit dir selber?
Was denn?
Hast du im Fußballstadion nie gedacht so, Alter, bist du komplett Banane?
Wie, ob du Banane bist?
Nein, ob der Spieler, der für deinen Verein spielt oder was weiß ich.
Ja, ich sag, der ist Banane, ja. Aber ich gehe nicht dahin und beleidige ihn im Internet. Und wenn, dann beleidige ich ihn, wenn er vor mir steht und nicht, wenn der weg ist.
Ja, das sage ich ja. Ne? Du solltest es. Und beleidigen bin ich bei dir, aber dass gewisse Kritik oder irgendwo dazugehört, ist normal. Und davon, ich meine, davon lebt ja auch der Sport. Also ich finde schon immer, dass es zwei Seiten gibt. Und man muss bei Ben Simmons, muss man auch ehrlicherweise sagen, der Typ hat sich auch nicht immer so verhalten, dass man ihn jetzt feiern muss. Ja?
Ja, muss man auch nicht.
Ich bin bei dir, wenn du ihn hatest, dann bitte niemals auf persönlicher Ebene. Man kann einen... Absolut. Absolut. Hundertprozentig. Aber auch das gehört irgendwo dazu. Ich finde es geil von Dennis, dass er für sein Teammate einspringt und so weiter. Am Ende davon lebt doch auch der ganze Zirkus. Ja, also... Das Ding hat wahrscheinlich mehr Klicks als dieses ganze Spiel bekommen. Ja. Und deswegen ist doch ein geiler Zirkus. Ich finde es auch geil, wenn ein Spieler wie Mann, also Ben Simmons macht für mich so den Anschein, bei dem prallt es so ab, das ist dem komplett scheißegal. Aber wenn du dir mal anguckst, also das ist wirklich ein Spieler, wo du einfach nicht schlau wirst.
Das ist ja wieder was anderes. Wenn spielerisch, ich meine, der hat eine krasse Veranlagung, so, ne, dass er auch wirklich, dass er nicht einmal einen Dreier nimmt, also, weißt du so,
der ist war das Number One Pick.
Und der war auch ein Rookie of the Year. Aber ich sag mal so, ja, das ist alles verständlich, ne? Nur, wenn du halt sehr persönlich halt gehst und du weißt ja selber, was ist, andere Internet- Leute gehen mit drauf, dann die Presse geht mit drauf und so.
Aber was hat er denn genau gesagt? Ich dachte, der hat nur gesagt, you trash oder so.
Nein, der hat halt so richtig beleidigt. Also so, es gibt doch ein Video, das muss ich mal raussuchen, wo die beiden Vollpfosten, die da die daneben standen, das auch irgendwie gefilmt haben. Das ging schon so wirklich so, nicht nur trash like your mom oder irgendwie sowas halt. So in der Richtung geht es halt auch so. Und ja, also keine Ahnung. Also ich finde, wenn man sowas halt macht und einer kommt, dann soll man dazu stehen und sich dann nicht so als Opfer darstellen, weißt du, ich meine. Und am Ende des Tages haben wir nur einen Gewinner, den Deutschen, den Ehrenmann. Also ich fand's geil.
Also ich hab's so mitbekommen, dass die nur gesagt haben, dass er Müll ist, dass er Trash ist, was weiß ich. Also am Ende, ich sag's nur, gewisse Dinge, man musst du halt einfach, wenn du einen Arsch viel Geld damit verdienst und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du einfach so mitschlucken können, ganz einfach, gehört so, und da finde ich es auch absolut okay, dass man als Spieler dann teilweise vielleicht auch arrogant wirkt, weil das einfach nur ein Schutzfaktor ist, dass du es nicht an dich ranlässt. Alles, was beleidigend persönlich ist, geht nicht, ne? Darf sich kein Fan erlauben, darf sich kein Sponsor erlauben, keine Ahnung, ja, das, so funktioniert das nicht, aber absoluter Ehrenmann, Dennis, mal gespannt, wie krass seine Saison wird, weil er spielt ja schon auch so ein bisschen wahrscheinlich um seine Zukunft in der NBA. Also er wird immer einen Platz in der NBA haben, solange er spielt, aber bei welchem Team, in was für einer Rolle, mit wie viel Geld? Ich glaube, da ist dieses Jahr jetzt schon entscheidend für ihn.
Ich glaube, sein Ansehen wird durch die Weltmeisterschaft oder das, was er international mit Deutschland irgendwie geschafft und erschaffen hat, ne? Dass er da schon sein Ansehen größer jetzt da ist, und ich glaube auch, der wird letztendlich noch seinen großen Bag bekommen. Weißt du, ich meine, so, weil gerade jetzt mit dem Salary Cup, wo eh so wilde Zahlen rumhängen mit Verträgen, da kriegt er schon locker die Kohle.
Absolut. Es gibt einen weiteren deutschen Spieler in New York City, der für mich eigentlich so auch in den Medien so ein bisschen untergegangen ist.
Also gar nicht aufgetaucht ist.
Gar nicht aufgetaucht. Ja. Ariel Hukporti, ein Spieler, der schon in Australien, bin ich blöd, Australien oder Neuseeland? Ja,
Australien.
In Australien aktiv war, der in Ludwigsburg Basketball gespielt hat, der einer seiner Mentoren, Förderer ist unser Freund David McRae, der als Ariel jetzt im Sommer auch in Ludwigsburg war, auf Davids Couch gecrashed hat, ja. Ariel, ganz feiner Typ, der bei den New York Knicks unter Vertrag ist. Es ins endgültige Roster geschafft hat, auch seine ersten Minuten, hat leider noch nicht seine ersten NBA-Punkte erzielt, aber hat seine ersten Minuten gespielt im Madison Square Garden, was natürlich, also.
Weißt du, was Fun Fact an der ganzen Geschichte ist? Er trägt die 55. Einfach vom Deutschen übernommen. Er hat gesagt, ich bin Center, ich bin Deutsch, gib mir die Nummer.
Ich bin sehr gespannt, ob er ähnlich Fuß fassen kann wie ein Isaiah Hartenstein. Er hat definitiv die Anlagen dazu, muss man sagen. Auch ein sehr, sehr athletischer Spieler. Hat in den Vorbereitungsspielen und auch in der Vergangenheit schon immer wieder für krasse Highlight-Plays gesorgt. Und ich bin gespannt, ob er da den Knicks helfen kann, dieses Jahr ein ähnlich erfolgreiches Jahr zu haben wie im letzten Jahr.
Das Krasse ist halt, er hat einfach 3 Jahre in Australien gespielt, ne?
Ja.
Das ist schon krass. Ja, sind wir gespannt. Einmal 6 und 5 Minuten. Kommen wir noch, bevor wir zum Trio kommen, haben wir noch einen bei den Pelicans.
New Orleans Pelicans.
Tice Baby. Ja, solide, oder?
Solide, hat in den Spielen gestartet, hat das gemacht, was man von ihm erwartet, so ein Allrounder, jede Statline so ein bisschen ausgefüllt. Ich glaube, mehr erwartet man von ihm da nicht. Nee. Und der wird eine ganz, ganz grundsolide Saison spielen.
Glaube ich auch. Ich meine, die sind auch Pelicans. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Die sind gut reingekommen, 2-1. Ja, mal schauen. Also ich, wie gesagt, da kann man halt.
Bei den Pelicans ist ja immer noch das große Fragezeichen.
Ja. Ja.
Zion Williams.
Der aber, finde ich, bis jetzt nicht schlecht gespielt hat.
Ja, aber das wird auch so eine Wundertüte bleiben.
Ja. Es ist halt nicht so, also bis jetzt nicht so das Versprechen, was man eigentlich und die ganze Organisation halt von ihnen erwartet hat. Ist natürlich halt klar, dass, meinst du oder glaubst du, dass er irgendwie nochmal dahin kommen wird, wo die Leute ihn gesehen haben?
Die Frage ist ja, ich glaube, die Leute haben zu viel gesehen.
Also das war schon der krasse Hype, wo der bei Duke gespielt hat und so, da war ja halt.
Ja, und das wird auch, ich glaube, das wird so ein First Pick bleiben, der vielleicht nicht so in Anführungszeichen enttäuscht wie ein Ben Simmons. Oder auch ganz krass, nicht zu vergleichen, aber da gab es ja früher dieses Beispiel mit Darko Milicic, was ja, ich glaube, der größte First-Pick-Flop ever war. Aber ich glaube, er wird so ein Spieler sein und das habe ich halt tatsächlich damals auch nicht so wirklich verstanden. Natürlich hat er für krasse Highlights bei Duke gesorgt. Ja. Und er war unmensch, weil er ein unmenschlicher Athlet ist. Ja, der einfach den anderen fast schon Kindern, die ja dann auch auf dem College rumgelaufen sind, einfach krank überlegen war.
Nur, du sagst es richtig. Hat gegen Kinder gespielt.
Ja, und jetzt spielt er auch gegen andere Hyperathleten.
Ja.
Und man muss dazu sagen, er hat natürlich ein gewisses Skillset, aber er ist jetzt nicht sonderlich groß.
Ja.
Er ist kein sonderlich guter Werfer.
Nee, das nicht.
Und irgendwo fehlt mir noch so eine Facette, was ihm zu von einem, also er wird ein Superstar sein, aber ein Top 30 bis Top 20 NBA-Spieler in einer Saison, aber nicht darüber hinaus.
Top 30?
Ja. Also nicht all-time. Ich sage, wenn du dir alle Spieler in der Liga anschaust, ist er für mich immer so zwischen den 30 und 20 Besten irgendwo.
Ach krass, hast du den so, also Top 20 wäre ich mit eingegangen, aber Top 30 ist schon, jawohl, ja. Das sind auf jeden Fall Argumente.
Also er hat's, finde ich, noch nicht bewiesen und dafür ist er jetzt auch schon. Stimmt. Natürlich auch verletzungsbedingt, ne? Aber das war ja bei ihm auch das Thema so, okay, was macht sein Körper, wie lange macht sein Körper diese Belastung mit? Und er ist jetzt schon 4 Jahre in der NBA und er hat es noch nicht gezeigt. Weißt du, was ich meine? So, und die Frage ist, wird es jetzt irgendwann besser?
Das ist die große Frage, ob es besser wird, ne?
Und da ist halt die Frage, bist du dann irgendwann ein Spieler, der ja, krass talentiert, krasser Hype, aber irgendwann vielleicht auch ein bisschen zu teuer und bei welchen Mannschaften kommst du dann unter? Weil ich sehe ihn nicht als Spieler, der jetzt über die nächsten 10 Jahre das Gesicht von den New Orleans Pelicans ist, wo man eh nie so genau weiß, was das für eine Franchise ist.
Ja, also kannst du sagen, also würdest du sagen, es wäre eher so ein richtig guter Co-Star?
Ja.
Also jetzt zum Beispiel.
Ich glaube, der muss in ein Championship-Team als zweiter, dritter.
Also wäre es halt gut, also wäre es ein perfekter Fit für Dallas Mavericks.
Vom Spielertyp weiß ich nicht, ne? Aber ich glaube, dass der definitiv ein Spieler, der über ihm ist und vielleicht noch ein ebenwürdiger Spieler, dann hast du eine krasse Mannschaft. Mhm. Aber das ist halt auch jemand, der muss auch in dein Game fitten, so, ne? Also der passt auch nicht in jede Mannschaft.
Ja, stimmt. Das stimmt. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, das ist die große, ich weiß auch, wie der da mit seinem weißen Anzug da beim Draft war, wie dieses Draft-Lottery war, wo die ganzen wirklich die Office so von New York Knicks und von Pelicans, wo die alle da so, die anderen geheult, die anderen gefreut, als hätten schon eine Meisterschaft gewonnen. Na, jetzt stehen die Knicks besser da, ne?
Schau, du musst, wenn du dir die Stats anschaust, muss man ja ganz deutlich sagen, dass das zweite Jahr, ja, da hat er 61 Spiele gemacht und 27 Punkte im Schnitt. Da dachte man, okay, in seinem zweiten Jahr, das ist eine Hausnummer.
Ja.
In seinem dritten Jahr hat er dann nur 30 Spiele gemacht. Ja.
Ja.
Und letztes Jahr hat er dann zwar 70 Spiele absolviert, aber dann bist du bei 22 beziehungsweise 23 Punkten in 30 Minuten, schießt 33% von der Dreierlinie, holst 5,8 Rebounds. Das ist alles gut.
Ja. Aber nicht überragend.
Aber nicht überragend.
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es, wie gesagt, wenn er jetzt irgendwo nach dem 10. irgendwo gepickt worden, so, ne, also so 15, also 15 bis 30 oder dann wäre es halt super, wäre es ein Stil. Aber so als Nummer 1, als Hoffnungsträger, so, ja.
Ja, und das ist natürlich auch hart zu sagen, ne, weil er natürlich immer noch ein phänomenaler Basketballer ist. Ja. So geile Statistiken auflegt, geile Performance hat. Aber ich sage immer nur in Relation zu dem, was man erwartet hat, wie groß der Hype war. Und deswegen bin ich ja auch immer bei so jungen Burschen, die in die NBA kommen, ja, bin ich ja immer so vorsichtig, wenn die so krass gehypt werden. Weil man weiß nicht, wie sie gegen Männer spielen. Deswegen ist es ja immer so, wo ich sage, ein Ben Saraf, der jetzt bei Ulm spielt, der spielt im Moment auf höchstem europäischen Topniveau. Ja. Ein Luka Doncic, der hat mit 17, 18 Jahren die Euroleague teilweise dominiert. Da war man sich, der hat gegen Männer gespielt und nicht gegen Kinder.
Ja. Und der hat auch Derbys gespielt. Oder der hat gegen
der
Männer
gespielt. Der hat die Klassikos gespielt, ja. Lauter diese Dinge. Ja, sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Kommen wir zum Ende zu unserem
Trio Infernale.
Trio Infernale, Tristan da Silva und die Wagner Brothers.
Ja, Tristan ist verletzt, gerade Day-to-Day. Hat ein Spiel gemacht. Kann man jetzt nicht sagen, wir haben 5 Minuten gespielt. Leider noch keine Punkte gemacht. Ja, wird bestimmt sicherlich mehr kommen, vor allem wenn du die beiden Deutschen dabei hast. Ich glaube, die stehen auf Deutsche. Deswegen, also warten wir halt ab. Aber freut mich, dass er da die Nummer 23 trägt. Kommen wir zu der 21. Zu Moritz Wagner. Ist auch krass, ne? 21, 22, 23. Ist einfach. Ich komme immer noch nicht
drauf. Ist so geil.
Und alle Deutsch. Ich komme immer noch nicht drauf, klar. Also noch geiler wäre, wenn die alle drei aus Berlin wären oder alle drei aus München. So, das wäre halt so. Also, das wäre noch das, ne?
Das wäre noch das i-Tüpfelchen.
Ja, Moritz Wagner, ja, wie immer mit sehr viel Energie, ne? 7, 18 und 9 Punkte gemacht, spielt auch, ja, seine soliden so, ich glaube, der wird im Schnitt seine 15 Minuten halt so spielen, ne? Energizer, also ich meine, du bekommst das, was du geholt hast, ne? Plus Wohlfühlfaktor für Franz wahrscheinlich und leichter für die Integration für Tristan durch die beiden Gebrüder halt, ne? Ich meine, das ist ja schon mal was anderes, weil wenn du mit ein paar Leuten, Jungs von uns redest, die NBA mal gespielt haben und wenn das so für eine kurze Zeit ist, wie zum Beispiel so ein Elias Harris, das ist dann schon so, die haben auch gesagt, das war schon schwer, da irgendwie anzukommen, ne? Und ich glaube, das ist schon gut für Leute, die dann halt wirklich so Landsleute da haben, ne? Die denselben Weg gegangen sind, ne? Ich meine, ja, deswegen. Ja, Moritz, super. Jetzt kommen wir natürlich halt wirklich zu dem Jungen. Hast du ein paar Spiele von denen gesehen oder Highlights?
Ich habe noch kein Spiel gesehen. Leider Gottes wurde ja noch keiner unserer deutschen NBA-Jungs auf dem hervorragenden Format NBA, Run NBA gezeigt.
Also. Gibt es das noch?
Es gibt's noch. Und sie haben sogar sich ein neues Studio, glaube ich, gegönnt.
Echt? Hast du geschaut oder wo ist es?
Ja, das wird irgendwo da in München sein. Nee, ich habe jetzt am Sonntag habe ich die Clippers dort gesehen. Patrick Femerling als Experte geht wunderbar, aber leider noch keine Orlando Magic. Deswegen ist es bis jetzt bei Condensed Highlight Games und irgendwelche YouTube-Schnipsel geblieben. Ja, aber er macht halt direkt wieder 20. Was hat er gerade? 25, glaube ich, schon wieder irgendwie.
23, 29, 23. Also, ich glaube. 25
im Schnitt.
Ich glaube, dieses Jahr mein Hot Take: All-Star.
Oh.
Mit Banchero zusammen. Beide von Orlando, All-Star.
Das wäre natürlich das absolute Highlight, der Next Step in der Karriere.
Weil ich habe Spiele gesehen, ist nicht so in den Highlights, sondern auch mal Passagen. Digga, also mit was für eine Selbstverständlichkeit der da spielt, so, wo ich mir einfach denke, so, Digga, deine Eier sind ja so groß von Orlando bis nach Berlin. Also das ist ja Wahnsinn, also wirklich so von der Persönlichkeit auch so, ne? Ansagen, laut, aufposten, auch in der Defense, komm her, so, weiß ich, meine, das sind schon so Body Language, wo ich halt sage, hoppla, hoppla, wer ist das denn? So, ne? Also deswegen, mein Hot Take haltet mich für verrückt, aber der wird dieses Jahr All-Star.
Tougher Hot Take, ey. Das wäre ihm zu wünschen und das Krasse ist, bei ihm, glaube ich, merkt man jetzt dann auch diesen Sprung vom jungen Franz Wagner, ja, zum langsam zu dieser Transformation zum gereiften Franz Wagner.
So,
und das ist eigentlich krass zu sagen, ja, weil wie alt ist er? 24?
Der ist noch nicht so alt, ne? Ja, aber ich sag mal so, er kriegt Big Boy Money, weiß ich meine. Deswegen muss er Big Boy Games machen. Und deswegen, wo sind die Big Boys? Beim All-Star Game.
Ey, es wäre ihm auf jeden Fall, das wäre ein absolutes Highlight.
Ich habe jetzt eine ernsthafte Frage. Seit Dirk Nowitzki, wurde irgendein Deutscher mal All-Star? Nee.
Ich glaube, war nicht Dennis bei dem Rookie All-Star Game?
Nee, also da war ja Dings auch, Franz auch. Aber ich meine so All-Star.
Nee, ich glaube nicht.
Nee, ne? Weil wir sollen da gewesen sein.
Nee, sonst keiner.
Nach Nowitzki keiner, ne? Der Einzige ist dann irgendwie noch, obwohl, nee, auch Dennis hat nicht so wirklich dran geschnuppert, ne? Nee, mal schauen. Aber wie gesagt, die Orlando Magic, schauen wir mal, was da geht. Also macht auf jeden Fall Bock, da zu schauen, weil ich sag mal so, Orlando Magic war ja nicht mehr auf meinem Map, seitdem Penny Hardaway und Shaq nicht mehr da sind, so, ne? Aber jetzt ist es wieder so, wie man in Deutschland sagen würde, mad sexy, die anzuschauen, ne? Also wie gesagt, weil da ist man schon so patriotisch. Ich freue mich, irgendwie Orlando Magic mehr anzuschauen als Chicago Bulls gerade.
Oh, und das sagst du als Die Hard.
Ich hab wieder drei Spiele geschaut. Hau mir ab mit der Mannschaft, ey. Hau mir wirklich ab. Das ist Wahnsinn wieder. Obwohl, die haben gegen Bucks gewonnen, aber ja.
Aber eine Sache muss ich noch spoilern, jetzt kurz zum Ende, weil wir auch immer ein bisschen Vorschau geben auf die Basketballwoche hier am Montagabend. Wir haben natürlich die Euroleague mit den beiden deutschen Mannschaften zweimal unter der Woche. Ja. Und dann habe ich gerade noch extra nachgeschaut. Checkt euch in der Nacht von Sonntag auf Montag kommt es nämlich zu dem deutsch-deutschen Duell auf ProSieben Max. Leider zu etwas späterer Stunde, um 1.30 Uhr spielen die Dallas Mavericks gegen die Orlando Magic auf ProSieben Max. Und ich finde, man kann sagen, was man möchte. Es ist trotzdem geil, dass die NBA im deutschen Free-TV gezeigt wird. Und deswegen schaltet da ein. Erster deutscher Auftritt im Free-TV.
Krass. Ja, auf jeden Fall. Um 1.30 Uhr werde ich nicht gucken.
Schlafe ich direkt. Ja, du als neuer Kaffeebesitzer musst ja definitiv, kannst ja dann gar nicht schlafen. Deswegen schau du dir lieber in deiner Mittagspause mit einem sehr, sehr guten, wie heißt dein Getränk nochmal? Mach nochmal kurz Werbung.
Ube.
Ube. Mit einem Ube.
Ube Latte.
Mit einem Ube Latte. Mit einer Überlatte. Schau dir lieber die Highlights an.
Oh ja, was soll man machen? Ja, auf jeden Fall. Ey, warte mal, wir haben schon. Ey, pass mal auf. Wir haben schon wieder zu lange gemacht hier. Meine Augen fallen gleich. Ich muss
das schneiden. Deine Augen fallen zu. Wir machen Schluss. Wir machen Schicht im Schacht. Ja,
Fick wie mein Pott sagt. Also, wie sagt man wo was?
Vielleicht sagt man es nicht so im Bergbau, so Schicht im Schacht.
Ja, alles klar. sag mal, hast du eigentlich auch geheult, wo Nürnberg gewonnen hat?
Nürnberg gewonnen?
Ja. Hat sich Nürnberg gewonnen und Klose hat geheult?
Ja, beim Derby, ja, keine Ahnung. Aber viel wichtiger ist, dass wir das nächste Spiel auch 8-3 gewonnen haben. Ja, also Nürnberg in 2 Jahren, nächstes Jahr. Was, nee, nächstes Jahr spielen wir gegen Dortmund.
Was laberst du? Nürnberg hat 2-mal hintereinander 8-3 gewonnen, oder was?
Wir haben 4-0 im Franken-Derby gewonnen und das nächste Spiel gegen Regensburg 8-3. Wir haben 12 Tore in 2 Partien geschossen, das ist zuletzt zu den Zeiten von Max Morlock 1960 passiert, glaube ich.
Also ihr habt die letzten 4 Spiele hintereinander gewonnen.
Ja.
Und ihr wollt Klose weghaben.
Ich war immer hinter Klose gestanden.
Also, mein Lieber, in diesem Sinne, scheiß FCN, wir hören uns nächste Woche.
Wow, warum der Hate? Freu dich lieber, dass Schalke abkackt. Also, bis nächste Woche, meine Freunde.
Also, bis dann, ciao, ciao. In your face.